Meine Lieben, ich lasse euch ja wirklich gerne an meinem Leben teilhaben. Also, ich habe es ja schon erwähnt, ich werde übersiedeln. Also jetzt den Übersiedlungstermin habe ich eh verschoben mit der Spedition auf den kommenden Dienstag. Und jetzt ist es so, ich bin ein echtes Luxusgeschöpf und ich möchte gerne in dieser Wohnung Strom haben. Glaube auch, dass das durchaus ein berechtigter Wunsch ist, zumal ich es ja auch zahle. Ich habe schon erzählt, dass es da schon, das geht jetzt seit 2 Wochen dahin, mit dieser Firma da ein bisschen Schwierigkeiten gegeben hat, aber ist gleichgültig. Ich habe dann doch das richtige Formular gekriegt, ausgefüllt, zurückgeschickt und man hat mir dann versichert, ja, wir haben das richtige Formular gekriegt und wir werden das jetzt priorisieren, dass das bearbeitet wird. Gut, jetzt habe ich dann gestern eine E-Mail bekommen von der Firma, wir haben das jetzt weitergegeben. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Und deswegen habe ich heute dort nochmal angerufen und gesagt, jo, wann werde ich da an Strom haben? Einen jungen Mann am Telefon gehabt, der dann gesagt hat, ja, das kann man nicht sagen. Aber ich werde es priorisieren. Also wenn ich dieses Wort priorisieren noch einmal höre, beiß ich, glaube ich, in die Tischplatte. Gut, wir werden es also priorisieren. Und dann habe ich mich bei dem bedankt und habe dann gleich bei der Kärnten Netz angerufen. Das ist also der Netzbetreiber, nicht der Lieferant. Und nach einiger Zeit in der Warteschleife bin ich so drangekommen und gesagt, so und so heiße ich und so weiter und so fort. Der hat dann sofort witzigerweise meine Adresse gehabt und zu mir gesagt, muss ich jetzt sagen, es ist jetzt der 31. August, ja, aber das ist eh schon seit dem 28. aufgeschaltet. Da habe ich mich bei dem wirklich herzlichst für diese gute Nachricht bedankt und habe mir gedacht, ich box' nicht. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Pfarrer Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Erinnerungen 4, verlorene Seelen. Nachdem dieses schöne Telefonat vorbei war, habe ich nachgedacht, was ist jetzt eigentlich passiert? Und ich bin dann zu einem sehr einfachen Schluss gekommen. Ich habe da einen jüngeren Menschen am Telefon gehabt, der eigentlich sehr freundlich war und mir nicht helfen konnte und mir vielleicht sogar helfen wollte und da irgend so eine Schulung hat, wo man dann immer sagt, ja, man priorisiert das natürlich, dass das schnell erledigt wird, was schon erledigt war. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist es ein Volldepp oder lebt er in einer Arbeitssituation, die einfach grauenvoll ist? Ich persönlich glaube, dass der da vor einem Bildschirm sitzt und auf diesem Bildschirm, in diesem Programm bei seinen Zugriffsrechten irrsinnig eingeschränkt ist. Also er kann nichts anderes machen, er sieht nichts anderes, als das haben wir an den Netzbetreiber, in dem Fall Kärnten Netz, weitergegeben und aus. Also was anderes sieht er nicht. Dass das Kärntennetz bereits vor 2 Tagen an die Firma zurückgemeldet hat, okay, ist passt, ist eingeschaltet. Und dort das jetzt keiner bearbeitet hat, sieht er nicht. Er sieht nicht, ob das Kärntennetz zurückgeschickt hat. Das weiß er nicht. Er sitzt dort. Ne? Er sitzt dort und hat dann mit Kunden zu tun. Seine Möglichkeiten bestehen wahrscheinlich darin, zu sagen, ja, wir sind die billigste und beste Firma überhaupt. Bitte schließen Sie bei unserem Vertrag ab, da haben Sie das Formular. Dann schickt er hoffentlich auch das Richtige. Und was anderes kann er nicht tun, weil er es nicht sieht. Warum komme ich zu dieser Aussage? Das hat einen sehr einfachen Grund. Wir haben ja einen sehr, sehr, sehr langen Prozess der Computerisierung in der evangelischen Kirche hinter uns. Und sollte da, was ja sehr, sehr wesentlich ist, ein sogenanntes Matrikenwesen aufgenommen werden. Das sind also die Daten von Täuflungen, Konfirmanden, Trauungen, Beerdigungen, Eintritten, Austritten. Und das war eine sehr schmerzhafte Entwicklung. Heutzutage funktioniert das hervorragend, weil da irgendein Programmierer sich hat irgendwas einfallen lassen, was man da gefälligst für eine Taufe eingeben soll, was mit der bestehenden Matrikenordnung, die schlussendlich in Österreich Gesetzeskraft hat, was man da eingeben muss und was man von einem Täufling wissen muss, schlicht und ergreifend in keinem wie immer gearteten Zusammenhang stand. Der hat das nicht gewusst, der hat sich einfach irgendwas überlegt und das war also damals noch in Vor-Internet-Zeiten mit Disketten geliefert und was weiß ich, was für ein Blödsinn. Und war katastrophal. Ja, war wirklich katastrophal. Es war eigentlich nicht möglich, damit wirklich zu arbeiten, bis das dann eben weiter war. Und das ist so eine Erfahrung von mir, wo ganz viele meiner Menschen darunter leiden, dass es also Arbeitsaufgaben gibt und Arbeitsabläufe. Und dann wird irgendwer damit beauftragt, irgendwas zu programmieren. Der hat jetzt aber keine wie immer geartete Ahnung von den Arbeitsabläufen, kriegt er nur irgendein Pflichtenheft, das er halt programmiermäßig erfüllt, was dann die Menschen, die damit arbeiten müssen, an den Rande des Nervenzusammenbruchs treibt und die Kunden nebenbei bemerkt auch. Das ist das, was ich mir jetzt vorstelle, weil ich glaube, der hätte mir wirklich gern geholfen, wenn er hätte helfen können. Nur er hat nichts kennen, er hat nur sagen können, ja, wir haben das gekriegt und ich werde es Ihnen priorisieren. Das war jetzt der dritte oder vierte, der das gesagt hat. Weil was anderes kann er nicht. Und jetzt müssen Sie sich das Ganze vorstellen, jetzt haben wir diese Situation, dass sehr, sehr viele Menschen genau unter so vollkommen irrwitzigen Arbeitsbedingungen arbeiten müssen. Sehr, sehr, sehr oft auch wirklich treu zum Betrieb, der ein großes Problem hat, nämlich, dass der Vorstand nicht mehr wie in den, bei den alten Fabrikanten jeden Tag mindestens einmal, wenn nicht zweimal durch seinen Betrieb durchgeht, die Leute fragt, wie es ihnen geht, zuschaut, was tun die eigentlich und ein sehr genaues Wissen hat von den Arbeitsabläufen. In Bischofshofen war es ja legendär, da gibt es ein großes Liebherrwerk, dort bauen die ihre Radlader, dass der alte Liebherr immer wieder in Bischofshofen aufgetaucht ist und mit dem Vorstand nicht geredet hat. Der ist direktissima in die Werkshalle gegangen und hat dort mit den Leuten geredet und ist wieder abgefahren. Der hat noch gewusst, was überhaupt vor sich geht. Es gibt ein legendäre Geschichten dazu, dass er sehr, sehr viel besser gewusst hat, was die Probleme im Betrieb sind, als der Vorstand, weil der Vorstand ist nicht in die Werkshalle gegangen. Und die in der Werkshalle haben halt ihre eigenen Abläufe, die funktioniert haben. Weil das konnte man sich da irgendwie untereinander ausmachen, was niemand gewusst hat, außer du gehst in die Werkshalle. Und es ist eine unglaubliche Entfremdung des Arbeitsprozesses. Also diese Entfremdung nimmt immer mehr zu, weil keiner mehr mit wem irgendwie redet oder reden darf. Man schaut, dass die Mitarbeiter möglichst wenig miteinander kommunizieren und wenn, dann nur übers Computersystem, was ja völlig vertrottelt ist, weil man da gehe ich ins Nachbarzimmer, sage, hör zu, da gibt es ein Problem und so und ist gelöst. Na, die müssen sie untereinander E-Mails schreiben oder dürfen nur bestimmte Groupware verwenden, was durch ein kleines Gespräch sofort erledigt wäre. Aber dann ist ja die Kontrolle weg. Das heißt auf gut Deutsch, die ganze Computerisierung hat zu einem unglaublichen nochmaligen Zunahme des Arbeitsstresses geführt. Und dieser Podcast heißt deswegen Verlorene Seelen. Das ist jetzt keine Sache, die ich mir überlegt habe, sondern das ist ein Begriff, den ein befreundeter Universitätsprofessor verwendet hat im Kontext damals der großen Corona-Krise, wo dann in dem Moment, wo diese ganzen Verschwörungstheorien hochgesprungen sind, in unglaublichster Art und Weise, also die Chips, die eingesetzt werden, das ist ja noch nett, weil dann ist man halt so wichtig, dass der Bill Gates genau wissen will, wo man ist. Ich meine, das weiß jeder, weil du hast eh dauernd dein Handy bei dir mit Ortungsfunktion, aber ist ja wurscht. Aber dann die Dinge, die natürlich wirklich hart waren, wie solche Scherze wie, dass es eine Sterilität nach sich zieht, dass Frauen keine Kinder mehr kriegen können, nicht mehr schwanger werden können. Das war auch für jüngere Frauen ein ganz wichtiges Argument, sich nicht impfen zu lassen und die unglaublichsten Gerüchte, die da gekommen sind. Und der arbeitet auch in diesem Bereich drin und hat einmal zu mir gesagt, das sind verlorene Seelen. Ich finde das einen sehr spannenden Begriff. Verlorene Seelen dann, wenn man schon in die Verschwörungstheorie flüchten muss. Und zu diesem Bereich darf ich mal sagen, das war auch gerade im Umfeld von Corona eine ganz wilde Geschichte und da sind teilweise also wirklich Dämme gebrochen. Und ich kenne leider Leute, die ich wirklich sehr schätze oder geschätzt habe, gescheite, gebildete, kulturell interessierte Menschen, die teilweise tolle Initiativen außerhalb ihrer Arbeit, wo sie eh sehr erfolgreich waren, gemacht haben, mit denen plötzlich was passiert ist. Also zum Beispiel, der Arne ist ein absoluter Trump-Fan geworden. Und zwar deswegen, weil der Trump kämpft gegen die Impfmafia. Ich habe keine Ahnung, wo der das her hat, ja, und gegen den Deep State. Und der andere ist ein absoluter Putin-Fan geworden. Das verstehe ich überhaupt nicht. Das war dann alles vollkommen unverständlich, kann das überhaupt nicht wiedergeben, aber auf jeden Fall rettet er uns dadurch, dass er am Schluss die Ukraine angegriffen hat. Also Sie verstehen, ich kann das jetzt nicht mehr wiedergeben, ich bin ja nur noch sprachlos daneben gestanden und da ist etwas passiert. Da halte ich diesen Begriff dieser verlorenen Seelen durchaus für richtig, weil die Seele ist jener Ort, wo wir Glück empfinden können, wo wir vertrauen können, wo wir uns am Schönen erfreuen können, wie einmal der Blick aus dem Fenster hinaus auf diesen großen Baum, der da vor der evangelischen Kirche steht und dahinter dieser sehr schöne Kirchturm der evangelischen Kirche. Das ist schön, also das ist wirklich ein ästhetischer Genuss. Das tut der Seele gut, das zu bemerken und das lädt einen wieder mit Energie auf und in Wirklichkeit hast du das dauernd. Also gerade hier in St. Veit zum Beispiel haben wir unglaublich tolle öffentliche Gärtnerei. Also was es hier an Blumenschmuck gibt, in so ganz kleinen Dingen bis hin zu wirklich großen, die sind am Rande der Straße und so weiter und so fort. Und wenn du dir das anschaust zum Beispiel, ist es einfach wunderschön. Das tut einfach gut. Das lädt Seele auf, das macht dich fröhlich, das lässt dich irgendwelche Blödheiten vergessen. Das gibt dir das Vertrauen darauf, das wird schon gehen. Irgendwie wird das Ende gut werden, man weiß nicht wie, aber man kann dann auch solche Blödheiten, wie das, was ich halt in der Früh erlebt habe, auch wieder von sich gehen lassen. Ja, man weiß auch, was gehört zu der Welt und so weiter und so fort. Und es gibt aber diese Menschen, wo ich glaube, dass dieser Begriff der verlorenen Seele wirklich etwas sehr Wichtiges ist. Und das ist für mich in meinem Beruf zunehmend so, weil ich natürlich auch keine Beispiele wieder bringen, weil das sind alles lebende Menschen, die Burnout erlitten haben. Wo diese Arbeitssituation so entfremdet wurde, dass die Leute ja schlussendlich kein Erfolgserlebnis haben können. Es geht einfach nicht. Und das hat jetzt eine gigantische Bandbreite erreicht. Das fängt an im Spitalswesen, wo auch jeder nur noch sein Tablet hat und mehr auf das Tablet schaut als auf den Patienten. Also manchmal ist es jetzt leicht übertrieben, aber wirklich nur leicht übertrieben, kann das sein, dass jemand vor dem Bett steht und auf den Patienten einredet, der in Wirklichkeit am Klo ist, der nimmt nicht einmal mehr wahr, dass diese Person gar nicht im Bett liegt, aus dem einfachen Grund, weil diese Computerisierung so eine Überwachung, so einen Dauerstress gebraucht hat, dass es einfach unmenschlich geworden ist. Genauso wie es unmenschlich ist für diesen armen jungen Mann, mit dem ich heute in der Früh telefoniert habe, der heute vielleicht wirklich gern helfen will, aber er kann nicht, weil er hat keine Möglichkeiten und keine Zugriffsrechte. Er kann dann heute schlussendlich nur sagen, er wird es priorisieren, was eh schon längst erledigt ist, aber einfach nicht als erledigt ins System eingegeben wurde. Das kann ja nicht gut gehen, meine Lieben. Das kann nicht gut gehen. Dann hatten wir eben noch dazu diese große Corona-Krise, die wirklich nach sich gezogen hat, dass Leute, die, und es sind oft sehr liebe, sehr sensible Menschen, die in Wirklichkeit immer schon so an der Grenze entlang gegangen sind. Nur das hat man nicht gemerkt, weil da war ein soziales Umfeld da, das die immer wieder aufgefangen hat. Und dann in dieser Corona-Phase drinnen, also ausgeflippt sind, durchgedreht sind, den Konnex zur Realität verloren haben. Und auch hier hat die Kirche wieder diese unglaublich wesentliche Ebene. In der Tat ist Religion nicht, ja, du kannst eh tun, was du willst, weil der liebe Gott vergibt eh alles, egal ob du das willst oder nicht. Das kann's nicht werden. Okay, so gehen die Dinge nicht. Es kann nicht darum gehen, dass jemand einfach, dass das alles möglich ist, weil es für uns als Menschen seelisch zu viel ist. Wir brauchen eine Ordnung. Diese Ordnung kann auch vernichtend sein, es ist völlig klar. Sie war früher viel zu streng, ist auch klar. Nur es schlägt im Moment alles in die Gegenrichtung. Es schlägt alles in eine vollkommene Willkürhaltung. Du kannst alles sagen, du kannst alles tun, solange du nicht gegen ungeschriebene Gesetze verstößt, ungeschriebene Gesetze irgendwie eines Betriebes, also keine Ahnung, wo sie arbeiten, aber da gibt's Dinge, die dürfen sie nicht sagen. Gibt's Verhaltensweisen, die an sich also völlig okay sind, aber in dem Betrieb unmöglich, weil da gibt's dieses ungeschriebene Gesetz dieses Betriebes und da können sie eher nur Geld veruntreuen, wird man vielleicht noch eine Lösung finden, aber wenn sie gegen diese ungeschriebenen Gesetze verstoßen, dann wird man sie entfernen. Das ist ganz irre und unglaublich belastend aus dem einfachen Grunde, weil sie ungeschriebene Gesetze sind. Jetzt muss Kirche einfach diese Grundfunktion von Religion erfüllen. Okay? Und die Grundfunktion von Religion ist das Regelgebende. Das ist in allen Gründungsmythen an sich von Religion völlig klar. Auch in der Bibel hast du zuerst die Befreiung aus Ägypten und dann sofort die 10 Gebote. Weil die Freiheit nur bestehen kann, auch die seelische Gesundheit nur bestehen kann, wenn es allgemeingültige Regeln gibt, sonst wird es zu viel. Und einfach früher übliche gesellschaftliche Regeln des Respekts voreinander, ja, der Höflichkeit lösen sich auf. Und dann hat eine Gesellschaft immer mehr verlorene Seelen. Gerade in der Arbeitswelt in einer furchtbaren Art und Weise zu sehen und zu spüren. Wir als Kirche müssen endlich wieder sagen, es muss Regeln geben. Es kann nicht angehen, dass irgendein junger Mann dort sitzt, darauf trainiert ist, dann am Schluss bei jedem Mal nur zu sagen, ich werde das priorisieren, obwohl er darf nicht sagen, hören Sie zu, es tut mir furchtbar leid, ich würde Ihnen gerne helfen. Ich sitze da vor dem Bildschirm, ich kann Ihnen sagen, was unsere Tarife sind, ich kann Ihnen sagen, ein Formular schicken, aber ansonsten habe ich keine Möglichkeit. Das wäre hilfreich, weil es wäre klar, es wäre wahr, nur das darf er nicht. Weil dann wäre der Betrieb ja nicht super toll, wenn er einen Mitarbeiter hat, der nicht alles kann und jede Frage sofort beantworten kann, was ja eine völlig unmenschliche und nebenbei bemerkt auch unchristliche Forderung ist. Verlorene Seelen haben wir, die hat es immer gegeben. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe im Moment das Gefühl, dass sich das epidemieartig verbreitet. Und wir als Kirche müssen endlich etwas tun. Ich wünsche uns allen einen gesegneten und behüteten Abend, auf das unsere Seele bewahrt bleibt.